Der Politikberater Johannes Hilje beginnt sein neues Buch »Mehr Emotionen wagen« mit der durchaus irritierenden Idee, dass Populismus und Nationalismus nicht ausschließlich negative Gefühle wachküssen, sondern eine, Zitat, »Quelle der Liebe« seien. Gefühle wie Hoffnung, Stolz und Glück seien da anzutreffen. Alles da, schreibt er. Für die, die sich angesprochen fühlen von populistischen oder rechtsextremen Parolen, alle anderen werden wohl nicht dahinter kommen. Was er damit sagen will, Emotionen öffnen Menschen für Ideen und das wiederum, meint er, gilt verbindlich und zwar für alle politischen Lager. Jetzt ist er bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Hilje.
Guten Morgen, Frau Weber. Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht erklären Sie uns das noch ein bisschen genauer. Wie funktioniert, wenn wir dabei erstmal bleiben wollen, populistische oder nationalistische Emotionalität?
Ja, wir schauen ja auf diese Kräfte, Parteien wie die AfD, Politiker wie Donald Trump, immer sehr stark über negative Emotionen wie Wut oder Angst, Zorn. Mhm. Aber genauso wichtig ist ein positiver Gefühlsausgleich mit Hoffnung, Stolz, Freude. Und wenn man dann mal schaut, ob das auch wirklich verfängt bei den Anhängerinnen und Anhängern, dann sieht man beispielsweise, dass das Verhältnis zwischen der AfD und ihrer Partei sehr stark von Hoffnung geprägt ist und auch stärker als das bei anderen Parteien und ihren Anhängerinnen und Anhänger der Fall ist. Da gibt es eine Studie. Ja, Hoffnung auf eine bessere Zukunft tatsächlich. Also es gibt so einen dramaturgischen Bogen in der Erzählung der AfD und auch anderer rechtspopulistischer Parteien vom Niedergang des Landes im Heute, auch Niedergang der Kultur, hin zu einem besseren Morgen, zu einem Land, auf ja, dass man wieder stolz sein kann, das mehr dem entspricht, was man sich eigentlich vorstellt. Ist auch eine sehr stark nostalgische Vorstellung, eine sehr stark zum Teil völkische Vorstellung, rechtsextreme Vorstellung von Gesellschaft. Aber diese Hoffnung und auch dieses Zukunftsbild, was man anbietet, ist sehr klar für die Anhängerinnen und Anhänger und deshalb kann es Hoffnung erzeugen.
Mhm. Hoffnung ist ja, wenn es nicht nationalistisch oder völkisch aufgeladen war, da möchten eigentlich alle dran teilhaben. Also jede Partei oder jede politische Fraktion hat ja so eine Art von Hoffnungsversprechen auf eine gerechtere Zukunft, eine ökologischere Zukunft, eine wohlhabendere Zukunft. Also das wäre was, wo Sie sagen würden, da können eigentlich alle andocken an diese Idee von Hoffnung.
Ja, grundsätzlich sollten alle Parteien Hoffnung anbieten. Und wir merken aber gerade in der demokratischen Mitte, wie schwer es den Parteien fällt. Ich glaube, das haben wir auch im Wahlkampf gesehen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von den Wählerinnen und Wählern sagen könnte, was eigentlich das genaue Zukunftsangebot der Union, der SPD, auch der Grünen oder der FDP in diesem Wahlkampf war. Und man muss sich, glaube ich, immer bewusst machen, wie man eigentlich Hoffnung erzeugen kann. Und da gibt es auch so ein bisschen eine Hoffnungsforschung zu, die ich in meinem Buch auch aufgreife. Es sind drei Zutaten im Wesentlichen. Erstens muss man ein erstrebenswertes Ziel definieren. Zweitens einen realistischen Plan, wie man dieses Ziel erreicht. Und drittens sollte man so etwas wie Handlungsfähigkeit und auch Selbstwirksamkeit der Menschen zur Umsetzung dieses Planes vermitteln. Das heißt, wir können alle daran teilhaben, diese Zukunft unseres Landes, die dort angeboten wird, zu erreichen. Und wir sind nicht einfach nur passiv in diesem Prozess, sondern sind Subjekte in diesem Wandel. Diese drei Elemente sind sehr wichtig, um Hoffnung zu erzeugen.
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen reinhören in eine Bundestagsrede von Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende von vor 6 Jahren. Und ich schicke es vorneweg, ist natürlich ein bisschen fies ausgewählt oder subjektiv ausgewählt. Anschließend sprechen wir drüber.
Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Wer zahlt denn ihre stattlichen Pensionen, auch ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals, ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.
Also eine Quelle der Liebe hören wir da eher nicht, oder doch irgendwo?
In diesem Fall nicht. Also das ist das Wechselspiel bei der AfD. Dass es einerseits diese starke Abwertung und Ausgrenzung und Diskriminierung der einen gibt, vor allem hier Migranten und sogenannte Fremde, und dann gleichzeitig aber ein positives Gemeinschaftsgefühl, die man für diejenigen, die man sozusagen zur Eigengruppe, zur In-Group sagt man auch, zählt. Also das sind dann vor allem ja die Deutschstämmigen, die zum völkischen Gesellschaftsbild dazugehören. Und hier würde ich auch sagen, sagen, ich versuche in meinem Buch so ein bisschen eine Unterscheidung zwischen einer demokratischen und einer undemokratischen Emotionalisierung vorzunehmen. Mhm. Und diese Abwertung von Gruppen, es geht auch noch teilweise viel stärker zu und viel abwertender, indem Menschen tatsächlich dehumanisiert werden, zu Tieren, zu Viechern, zu Ungeziefern erklärt werden von der AfD. Das ist etwas, wo die Menschenwürde tatsächlich abgesprochen wird und wo ich dann von einer undemokratischen Emotionalisierung rede. Und daran sollte man sich kein Beispiel nehmen als eine demokratische Kraft.
Sie scheinen sich ein Beispiel zu nehmen an Willy Brandt, der Ende der 60er mehr Demokratie wagen wollte. Sie setzen jetzt auf die Emotionen in Ihrem Buch. Ich habe es gesagt, Sie beraten Politik, haben für Kampagnen von der SPD, von den Grünen, von der FDP gearbeitet. Wie begeistert reagieren die denn in den Parteizentralen, wenn Sie dann ankommen und sagen, ja, wagt mal mehr Emotionen?
Das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil es eine gewisse Emotionsaversion gibt in der Politik in Deutschland.
Die ist, was ja auch ein Gefühl wäre.
Was auch ein Gefühl ist, genau. Und das ist zum Beispiel mal von Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten, als Pathos der Nüchternheit beschrieben worden. Also auch eine Emotionalisierung der emotionslosen Politik im Grunde. Und das setzt sich bis heute durch. Auch wunderbar erkennbar am noch geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz.
Und seiner Vorgängerin
und vielen weiteren Vorgängern. Willy Brandt war da tatsächlich eine Ausnahme. Der hat, würde ich sagen, schon eine emotionale Politik betrieben. Aber ich versuche dann sozusagen ein Argument zu machen für eine emotionalere Politik, für mehr Emotionalisierung und habe auch eine Studie im Buch und zeige, wie man das eigentlich testen kann, welche emotionalen Botschaften funktionieren. Weil das ist dann das, womit man Politikerinnen und Politiker doch überzeugen kann, wenn man empirische Daten mitbringt und zeigt, wie Wählerinnen und Wähler auch positiv auf emotionale Botschaften reagieren. Und das habe ich mit einer kleinen Studie für das Buch gemacht.
Ja, das war tatsächlich für mich auch sehr interessant zu lesen, dass man Emotionen testen kann, indem man dann für Themenbereiche wie Klima oder Migration sozusagen verschiedene, ich nenne es mal Verpackungsangebote macht. Wie verpacke ich meine Botschaft und guckt, wie kommt das bei den Menschen an? Da sprechen wir gleich drüber in Teil 2 unseres Gesprächs über Johannes Hillies Buch »Mehr Emotionen wagen, wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen. Das ist die Zielrichtung. Rausgekommen bei Piper und wir sprechen gleich weiter. Vielen Dank bis hier. Ich spreche mit dem Kommunikations- und Politikberater Johannes Hillje über sein neues Buch »Mehr Demokratie wagen«. Das ist nämlich die Empfehlung, ich hoffe, ich fasse Sie da richtig zusammen, Herr Hillje, die Sie pauschal allen deutschen Politikern und Politikerinnen geben würden, oder?
Mehr Emotionen wagen, mehr Demokratie wagen, war Willy Brandt, was Sie gerade gesagt haben.
Ach so, Entschuldigung, aber, ja, ich meinte die Emotionen.
Kann schnell passieren. Es geht mir um eine neue demokratische Emotionskultur, weil ich glaube, dass die Lehre aus der Geschichte, wenn man mal genau hinguckt, ist sie nicht nur, dass die Nationalsozialisten die Emotionen stark missbraucht haben, sondern auch, dass es in der Weimarer Republik ein zu schwach ausgeprägtes Emotionsangebot der demokratischen Kräfte gab und deshalb auch diese vermeintliche Faszination des Faschismus, in Anführungszeichen natürlich, so sagen das manche Historiker, aber sozusagen diese ganze Emotionalität anbieten konnte und auch eine emotionale Nachfrage bedienen konnte in der Gesellschaft, die demokratische Kräfte nicht bedienen konnten. Also ich glaube, die Lehre ist aus der Geschichte auch, man darf in der Demokratie die Emotionen, die immer da sind, nicht den Demokratiefeinden überlassen.
Genau dieser Genese und den extrem todbringenden Emotionen in Deutschland und über Deutschland zwischen 33 und 45 widmen Sie lange Abschnitte im Buch, gehen da entlang von Personen und Epochen. Sie hatten das ja vorhin als Emotionsaversion beschrieben, die sozusagen in Gegenreaktion, zumindest was die offiziellen Verlautbarungen in der jungen Bundesrepublik betrifft, verursacht hat. Es gibt diesen Satz des Bundespräsidenten Gustav Heinemann: Ich liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau. Also da steckt ja auch dieses Liebe ist für den Privatraum und wir in der Öffentlichkeit sprechen anders. Mir hat er eigentlich immer gefallen, der Satz. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, mir gefällt der auch und mir geht es auch gar nicht so sehr um eine Liebe zum Staat. Ich glaube, dass das auch wirklich tatsächlich eine schwierig zu erzeugende Emotion ist, weil der Staat dann insgesamt doch sehr abstrakt ist. Mir geht es darum, eigentlich eine Emotion vor allem zu konkreten politischen Vorschlägen und Ideen zu entwickeln und anzubieten. Wir können es ja mal konkret machen. Wir haben jetzt die Koalition, die neue in den Startlöchern, Schwarz-Rot. Die haben sehr viel Geld zur Verfügung, was in Infrastruktur, in Klimaschutz gesteckt werden kann. Das müsste man doch jetzt mit einem sinnstiftenden Zukunftsbild verbinden. Also sagen wir mal zum Beispiel, in den nächsten 4 Jahren sollen alle Kitas und Schulen saniert werden. Es sollen so und so viele Kilometer neuen Schienen in Deutschland gebaut werden. Also Bilder erzeugen, wo die Leute wirklich denken, ja, das ist ein gutes Ziel, das gibt mir Hoffnung, dass es jetzt wirklich vorangeht. Und nicht nur in so Floskeln sprechen von der Modernisierung der Infrastruktur, der Erneuerung des Landes, was wir dann oft so hören. Das schafft es nicht, Hoffnung zu erzeugen.
Das heißt, im Grunde geht es um die Umsetzung in eine bildhafte Sprache. Ich meine, ich verleite Sie jetzt hier ein bisschen zu gratis Politikberatung.
Bilder sind besonders dazu geeignet, Emotionen zu erzeugen. Das ist tatsächlich in der Neurowissenschaft ganz gut erwiesen, dass Metaphern und bildhaftes Denken für uns sehr schnell auch Emotionen erzeugen. Und Emotionen sind übrigens eben nicht nur Affekte wie Wut, Zorn oder auch Euphorie und Hass. Das sind so kurzfristige, starke Erregungszustände. Mhm. Aber emotional ist eigentlich auch alles, was für uns real ist, das heißt anknüpfungsfähig mit dem eigenen Leben. Also zum Beispiel eben der Bus vor der eigenen Haustür, die Straße vor der eigenen Haustür, die Heizung im eigenen Haus, das haben wir erlebt in den letzten Jahren. Alles, was mit Ernährung zu tun hat und so weiter. Diese lebensweltlichen Dinge, um die es ja jetzt auch geht bei den Investitionen, die kann man sehr stark emotional ansprechen, weil sofort Menschen Assoziationen machen zu ihrem eigenen Leben und das ist immer etwas, was auch mit Gefühlen verbunden ist.
Jetzt hatte ich Sie ja vorhin schon mal sozusagen gefragt, wie reagieren denn die Parteien, wenn sie ankommen und sagen, also als allererste mehr Emotionen wagen. Ist es nicht unter Umständen gefährlich, so einem Rat wie dem, den Sie geben, zu folgen, der vielleicht ganz wenig mit meiner Persönlichkeit zu tun hat? Denn natürlich spielt die eine Rolle, wie ich tatsächlich selbst drauf bin. Also um es plastisch zu machen, ein Olaf Scholz ist jetzt keine Claudia Roth.
Ja, man darf in der Beratung nie versuchen, Politikerinnen und Politiker zu anderen Menschen zu machen. Also da muss schon sozusagen man muss bei der Echtheit bleiben und man muss das Gute aus diesen Personen rausholen. Aber gerade bei Olaf Scholz ist ja interessant, ich fand ihn auf einmal in den TV-Debatten im Bundestagswahlkampf viel lebendiger als in vielen Auftritten während seiner Kanzlerschaft. Auf einmal merkte man, da brennt noch ein Feuer in ihm. Ich weiß nicht, ob das nur die Motivation für einen würdevollen Abgang war, aber da war er viel agiler als in seiner Kanzlerschaft eigentlich. Und da würde ich sagen, wahrscheinlich hat es jemand ihm angeraten, aber da war die Beratung und auch die Umsetzung richtig, weil es aus ihm etwas rausgeholt hat, was ja offenbar echt war, was er auch manchmal in sogenannten Wutreden, Scholz on Fire, da gab es so ein paar Momente in Brandenburg auch damals, da wurde er als Kriegstreiber beschimpft, da wurde er auch auf einmal emotional. Also das gab es schon bei diesem Scholz, aber leider viel zu selten.
Dann gehen wir jetzt vielleicht zu einer Politikerin, der nachgesagt wird, dass sie das, wozu sie raten, sehr gut betreibt. Heidi Reicheneck von der Linken. Wir hören mal rein.
Herr Merz, auch wenn Sie nicht da sind, ich frage mich, wohin treiben Sie die Union? Und wo, liebe Kolleginnen der Union, die Sie ja alle frenetisch applaudiert haben, ist der Aufstand der Anständigen in Ihren Reihen? Denkt irgendjemand von Ihnen, irgendjemand noch an Walter Lübcke? Sagt der Name Ihnen noch was? Für die Hoffnung auf ein paar Prozentpunkte mehr planen Sie, Herr Merz, einen Pakt mit der AfD. Sie alle setzen den Hammer an die gesellschaftliche Brandmauer. Aber eins sage ich Ihnen, die werden Sie nicht zu Fall bringen. Ich komme zum Schluss. Denn die Brandmauer in diesem Land, das sind wir. Wir alle, die sich nicht am Montag hinstellen und sagen, dass Auschwitz nie wieder sei. Nur um 2 Tage später denen die Hand zu reichen, die Erben dieser Ideologie sind.
So gesprochen vor 2 Monaten im Deutschen Bundestag, würden Sie sagen, das, wozu Sie raten, ist hier als Naturtalent anzutreffen? Oder würden Sie so weit dann doch nicht gehen?
Naja, es hat bei Heidi Reicheneck vor allem für ein bestimmtes Milieu geklappt. Also es sind junge, urbane Frauen, die stark die Linke gewählt haben, wegen Heidi Reicheneck, würde ich sagen. Es hat in anderen gesellschaftlichen Gruppen nicht so gut geklappt. Also da muss man schon sozusagen eine Differenzierung machen. Was man aber positiv sagen muss bei Heidi Reicheneck, das war ja jetzt ein O-Ton, diese Rede, wo sie stark gegen Merz emotionalisiert hat, dass sie auch in vielen TikTok-Videos gerade, da geht es ja auch stark um einen emotionalen Hook, nennt man das, dass man die Menschen erstmal emotional anspricht, weil sie dann tatsächlich das Video schauen und nicht zum nächsten weiter swipen, dass sie da oft auch über ihre Kernthemen für soziale Gerechtigkeit, für den Schutz von Mieterinnen und Mietern zum Beispiel emotionalisiert hat. Also es ist nicht nur eine Gegenemotionalisierung gegen das Böse, was sie da tut, sondern auch für ihre eigenen Werte, für ihre eigenen Themen. Da hat sie auch viele Videos geschafft, wo sie diese Emotionen transportiert hat und da können sich manche Parteien, die es weniger gut geschafft haben in diesem Wahlkampf, vielleicht müssen wir es abgucken.
Sie haben eben angesprochen, dass genau das, was jetzt gerade in den Koalitionsverhandlungen besprochen wird genau diese Art des Transports in das Verständnis der Bevölkerung hinein gebrauchen könnte. Vielleicht können Sie noch mal eine Partei oder auch eine Person benennen, bei der Sie sich insbesondere wünschen würden, dass Ihr Buch gelesen wird.
Naja, ich glaube, jetzt hängt viel von Friedrich Merz ab. Und wir haben ja gerade gemerkt, dass er erstmal sehr viel an Vertrauen verloren hat, weil sein Kurswechsel beim Thema Schuldenbremse dann doch, ich würde sagen, vor allem sehr, sehr schlecht erklärt wurde. Es gibt ja eine Mehrheit, die diese Investition gut findet, aber es gibt gleichzeitig auch eine Mehrheit, die ihn jetzt nicht für glaubwürdig hält bei diesem Manöver.
Weil es eine Kehrtwende war.
Und das zeigt für mich wieder, dass dann ein Stück weit auch ein Erklärungsdefizit da ist. Das sollte er nicht fortsetzen, weil das hatten wir auch in der letzten Regierung schon. Und mein Appell wäre jetzt, dass Friedrich Merz diese Chance eigentlich nutzt von dem Geld, was man hat, um daraus eben ein konkretes, wie ich schon eben gesagt habe, hoffnungsstiftendes Zukunftsbild fürs Land zu machen. Also wirklich einen Aufbruch des Landes anzumoderieren, anzuleiten. Und die Vorstellung des Koalitionsvertrags wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit dafür jetzt.
Das sagt Johannes Hilje und er schreibt das viel ausführlicher und auch mit Rückgriff in die deutsche Geschichte in seinem neuen Band Mehr Emotionen wagen, wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen. Erschienen ist der Band bei Piper, frisch rausgekommen, kostet so um die 22 Euro, je nachdem in welcher Darreichungsform Sie den Band wählen. Haben Sie besten Dank für den Besuch bei uns. Schönen Tag für Sie.
Ich danke. Tschüss.